Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Ein großer Teil der Herzinfarkte könnte verhindert werden, wenn wir einen wichtigen Risikofaktor in den Griff bekommen, erhöhte Cholesterinwerte.
Denn oft bleiben sie unbemerkt und können vielfältige Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
Wir besprechen heute, was es bedeutet, wenn ihr zu viel Cholesterin im Blut habt, wie sich die Werte senken lassen und warum es so wichtig ist, dass wir uns alle mit dem Thema beschäftigen.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin die Andrea Bannert, Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und sitze im Studio mit
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Antonia, wenn ich an Cholesterin denke, dann kommen mir immer sofort viele falsche Mythen in den Sinn, die immer noch kursieren, obwohl ja heute auch in Social Media und so weiter relativ viel über das Thema Cholesterin gesprochen wird.
Ja, finde ich auch. Ich hoffe, dass wir da heute auch ein bisschen aufklären können, weil erhöhte Cholesterinwerte haben ja wirklich ganz viele Menschen und die Tücke daran ist ja, dass man es wirklich sehr lange nicht merkt. Bevor wir jetzt loslegen und unseren heutigen Experten begrüßen, starten wir aber erstmal mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Cholesterin ist ein lebenswichtiges Fett. Unser Körper benötigt es unter anderem für den Aufbau von Zellmembranen, also Zellhüllen, und die Bildung von Hormonen.
Den Großteil des Cholesterins produziert unser Körper selbst, vor allem in der Leber. Einen kleineren Teil nehmen wir über die Nahrung auf.
Rund ein Drittel der Bevölkerung in Mitteleuropa hat zu viel Cholesterin im Blut. In der Fachsprache nennt sich das Hypercholesterinämie.
Ein erhöhter Cholesterinspiegel hängt häufig mit einem ungesunden Lebensstil oder mit Erkrankungen zusammen, kann aber auch vererbt werden. Dann spricht man von familiärer Hypercholesterinämie.
Erhöhte Cholesterinwerte gelten als bedeutender Risikofaktor für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch bessere Kontrolle von Cholesterinwerten könnten viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindert werden.
Wir haben heute einen der Cholesterinexperten Deutschlands zu Gast. Professor Ulrich Laufs ist Klinikdirektor der Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und einer der führenden Forscher auf dem Gebiet. Hallo Professor Laufs, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich grüße Sie.
Je mehr Cholesterin sich im Blut befindet, desto höher ist das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Und hier müssen wir gleich mal eine wichtige Unterscheidung machen. Ihr habt bestimmt schon mal vom guten und schlechten Cholesterin gehört. Fangen wir mal beim guten an. Das heißt HDL-Cholesterin und transportiert überschüssiges Cholesterin im Blut zur Leber. Dort wird es dann abgebaut und ausgeschieden. HDL sorgt also dafür, dass wir weniger Cholesterin im Blut haben.
Genau, und wir sprechen heute hauptsächlich über das schlechte, also das LDL-Cholesterin. Das hat die umgekehrte Funktion. Es bringt Cholesterin über den Blutkreislauf aus der Leber in die Organe und das Gewebe. Professor Laufs, können Sie uns erklären, warum es schlecht ist, wenn wir zu viel LDL-Cholesterin im Blut haben und warum das auch unter anderem das Herzinfarktrisiko erhöht?
Cholesterin per se ist ja ein Naturstoff. Das ist nicht gut oder böse. Jede Zellmembran braucht Cholesterin. Wir brauchen Cholesterin für die Hormonsynthese zum Beispiel. Cholesterin ist dann ein Problem, wenn es an der falschen Stelle ist. Und die falsche Stelle ist unsere Gefäßwand. Wenn Cholesterin in der Gefäßwand ist, dann kommt es da zu Verdickungen und zu Verkalkungen. Das schränkt den Blutfluss ein und kann zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen. So, nun ist Cholesterin per se nicht wasserlöslich. Man kann sich das vorstellen, wenn man ein bisschen Butter am Finger hat, dann lässt sich das unter fließendem Wasser nicht abwaschen. Es ist nicht wasserlöslich. Wenn man dann aber einen Tropfen Seife dazu tut, dann kann man sich die Hände waschen. Dann bilden sich nämlich kleine Partikel. Deshalb wird Cholesterin im Blut transportiert in sogenannten, jetzt kommt ein Fachwort, Lipoproteinen, also einem Partikel, der besteht aus Lipiden, Lipo, und Proteinen aus Eiweißen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Partikel und eine Gruppe von Partikeln, die man durch die Ultrazentrifugation, da kommt dieses Wort LDL, das steht für Low Density, niedrige Dichte, wenn man das schleudert, dann gibt das so eine bestimmte Bande. Die sind böse, weil die dazu führen, dass diese Partikel in die Gefäßwand aufgenommen werden und dann stören die da, dann kommen Entzündungszellen. Die räumen diese Partikel dann ab und dadurch entstehen schon erste Verdickungen. Entzündliche Prozesse sind das, sterile Entzündungen. Und dadurch entsteht dann aus einer gesunden Gefäßwand eine kranke Gefäßwand und über viele, viele Jahre entstehen dann diese Plaques.
Und bei einem Herzinfarkt lösen sich diese Plaques dann ab und wandern in Richtung Herzen, richtig?
Ja, es gibt tatsächlich zwei Probleme mit diesen Verkalkungen. Problem Nummer eins, wenn die hochgradig sind, fließt nicht genug Blut durch und das Gewebe, was dahinter liegt, bekommt nicht genug Blut. Beim Herzen ist das dann die Angina pectoris, der Herzschmerz. Das kann aber auch sowas sein wie erektile Dysfunktion oder auch demenzielle Syndrome im Alter. Zweites Problem ist, dass so ein Plaque aufplatzt. Und dann entsteht eine Wunde im Gefäß. Und dann macht das Blut das, was es auch außen am Körper macht. Wenn wir uns schneiden, dann entsteht ja ein kleiner Blutkuchen, um diesen Schnitt wieder zu verschließen. Wenn das im Gefäß passiert, dann verstopft dieser Blutkuchen das Gefäß. Und am Herzen ist das der Herzinfarkt. Und das ist das Fatale.
Und die Atherosklerose, die verursacht aber erstmal keine Symptome, oder? Über lange Zeit.
Ja, genau, da haben Sie recht. Wir haben im Gefäß keine Nerven. Deshalb ist das, was schädlich ist für unsere Gefäßinnenhaut, also so etwas wie Zigarettenrauchen, hoher Blutdruck, Diabetes, aber eben insbesondere auch das Cholesterin, tut nicht weh und auch die Arteriosklerose merken wir nicht. Und wenn wir als Kardiologen mit einem Katheter im Gefäß etwas vorschieben, dann merkt man das als Patient gar nicht, weil da keine Nerven im Gefäß sind.
Dass man diese erhöhten Cholesterinwerte und dann die Arteriosklerose nicht bemerkt, ist das dann auch der Grund, warum erhöhte Cholesterinwerte auch öfter übersehen werden?
Das trägt sicher dazu bei. Da haben wir viel dazugelernt. Es ist so, dass wir viel, viel besser geworden sind, zu verstehen, dass die Gefäßverkalkung, die Arteriosklerose, eine in ganz wesentlichen Anteilen verhinderbare Erkrankung ist. Also um es nochmal klar zu sagen, warum wir auch hier über dieses Thema reden. Jeder zweite von uns stirbt an den Folgeerkrankungen der Gefäßverkalkung. Das gilt insbesondere auch für Frauen. Das wird manchmal unterschätzt. Und es führt auch zu einer erheblichen Einschränkung von Lebensqualität. Demenzielle Syndrome, Schlaganfall, keine Luft mehr bekommen, wenn man sich anstrengt. Das sind Dinge, die auch die Lebensqualität hochgradig einschränken. Und wir haben verstanden, dass die Faktoren Zigarettenrauchen, Blutdruck und Cholesterin bis zu 80% dieser Gefäßverkalkung bedingen. Und das ist jetzt die positive Sicht darauf, dass wir eben tatsächlich verhindern können. Und wir wollen wegkommen als Herzärzte von einem Reparaturbetrieb hin zu einer Institution, die verhindert, dass die Krankheit überhaupt erst auftritt.
Die gesetzlichen Krankenkassen, die zahlen ja ab einem Alter von 35 Jahren alle 3 Jahre einen Gesundheitscheck-up. Bei dem werden auch die Cholesterinwerte überprüft. Und zwischen 18 und 34 Jahren könnt ihr diesen Check-up einmalig machen. Das würden wir euch auf jeden Fall auch nur ans Herz legen, dass ihr diesen Check-up auch in Anspruch nehmt. Dann seid ihr da gut abgesichert. Professor Laufs, für Menschen unter 35 gibt es außer diesem einmaligen Check-up aber sonst keine Routineuntersuchungen, um den Cholesterinspiegel zu überprüfen, oder?
Im Moment ist das richtig. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Das sind zum Beispiel betriebsärztliche Untersuchungen oder sowas wie eine Musterungsuntersuchung. Aber richtig, da haben Sie recht. Man muss auch als junger, gesunder Mensch, wenn man weiß, einmal, dass man keinen Bluthochdruck hat, dass das Cholesterin in Ordnung ist, dann muss man jetzt auch nicht in Angst und Schrecken leben und das andauernd kontrollieren. Man kann da immer auch sozusagen, das Pendel kann immer zu beiden Seiten ausschlagen. Es ist aber wichtig, das früh zu entdecken, weil es Personen gibt, die besonders hohe Cholesterinwerte haben. Das ist erblich. Der Fachbegriff ist familiäre Hypercholesterinämie und das ist ganz schön häufig. Etwa 1 zu 250 und da ist schon im Kindesalter das Cholesterin sehr hoch und diese Personen haben ein ganz erheblich erhöhtes Risiko, was man eben gut behandeln kann heutzutage und deshalb wäre es aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und vieler anderer Fachgesellschaften tatsächlich sinnvoll, auch im Grundschulalter einmal das Cholesterin bei allen zu bestimmen, um diese Betroffenen zu finden.
Und wenn jetzt ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern, meine Großeltern schon immer erhöhte Cholesterinwerte hatten oder ich auch weiß, die hatten vielleicht früh einen Herzinfarkt, Schlaganfall, dann macht es vielleicht auch schon im jungen Alter da selbst Initiative zu ergreifen und zum Arzt zu gehen und das mal überprüfen zu lassen, oder?
Genauso wie Sie sagen, das ist ein sehr guter Punkt. Insbesondere, wenn es Personen gibt, die schon in relativ jungen Lebensjahren so etwas haben wie einen Herzinfarkt oder eine schwere Gefäßverkalkung, dann ist es wichtig, die Familie zu untersuchen. Das gilt für Personen mit hohem LDL und insbesondere auch für Personen, die noch eine besondere Verpackung für das Cholesterin haben. Das nennt sich Lipoprotein klein a. Das ist zu 90% genetisch. Für solche Personen ist es dann sinnvoll, die Familie einmal zu screenen. Das ist auch nicht schwierig, ist auch nicht aufwendig und es ist auch nicht teuer. Das ist eine ganz basale Maßnahme.
Wie wird das Cholesterin denn gemessen? Was ist dazu notwendig? Ich glaube, es ist ja eine einfache Blutabnahme.
Das ist ganz etablierte Sache bei der Hausärztin, beim Hausarzt, sich das im Rahmen von einer Vorstellung bestimmen zu lassen. Und wenn der Wert niedrig ist und man ist jung, dann reicht es auch, das in großen Abständen dann zu kontrollieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man andauernd eine Cholesterinmessung machen muss, damit wir hier jetzt auch nicht falsch verstanden werden.
Wenn ihr eure Cholesterinwerte checken lassen wollt oder ein familiäres Risiko bei euch vermutet, ist eure Hausärztin oder der Hausarzt die richtige Adresse. Auf der Website unseres heutigen Kooperationspartners Daiichi Sankyo findet ihr hilfreiche Broschüren zum Thema. Unter www.ldl-senken.de/Patientenseite erfahrt ihr unter anderem, was ihr bei der Arztwahl beachten könnt. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Jetzt haben Sie gesagt, wenn der Wert niedrig ist, jetzt ist das ja mit den Werten gar nicht so eindeutig. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, es gibt zum Beispiel keinen ganz klaren Zielwert für das LDL-Cholesterin. Und es kann sogar passieren, dass, wenn ich jetzt einen Bekannten habe, der vielleicht einen ähnlichen Cholesterinwert wie ich habe, dass der zum Beispiel die Empfehlung für eine Behandlung bekommt und ich noch nicht, weil es eben auch persönliche Risikofaktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen und es dann eben verschiedene Zielwerte für LDL-Cholesterin gibt. Was sind denn das für persönliche Risikofaktoren, die da berücksichtigt werden? Und ab wann, also ab welchen Zielwerten ist denn dann eine Behandlung empfehlenswert?
Man muss einmal verstehen, dass sich Risikofaktoren an der Gefäßinnenhaut miteinander multiplizieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein hohes Cholesterin habe und zusätzlich rauche, dann multipliziert sich das. Oder wenn der Bluthochdruck dazukommt, dann multipliziert sich das. Zweitens ist es so, dass man ja nur Ereignisse verhindern kann durch irgendeine Maßnahme, die auch auftreten. Und wenn ich jetzt eine Person habe, die zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt hatte oder eine Verkalkung hat, die schon mal einen Stent gebraucht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einer Person nochmal etwas passiert, sehr, sehr viel höher. Umgekehrt kann ich dann entsprechend durch eine Senkung auch viel mehr verhindern. Also, es geht am Ende nicht darum, in diesen Empfehlungen der sogenannten Leitlinien eine Zahl auf einem Zettel zu behandeln, sondern wir wollen immer die individuelle Patientin-Patient behandeln. Kern ist ja folgende Frage. Wenn ich jetzt zur Ärztin gehe, soll ich eine kleine Tablette einnehmen, ja oder nein? Also die Frage ist, was habe ich als Betroffener davon, jetzt eine kleine Tablette einzunehmen? Und das richtet sich nach folgenden Faktoren. Es richtet sich danach, wie ist mein Risiko für Gefäßverkalkung insgesamt? Und das sind Faktoren, die ich gerade genannt habe und andere, die damit reinspielen. Ja. Und zweitens, wie hoch ist das Cholesterin? Ja. Und dann, wie stark kann ich es senken? Und diese Grundprinzipien werden übersetzt in solche Empfehlungen für Zielwerte.
Zum Thema Cholesterin kursieren immer noch viele Mythen und manche Menschen sind skeptisch, gerade bei den cholesterinsenkenden Medikamenten. Ein Grund, das Buch Die Cholesterinlüge von 2002, das schauen wir uns jetzt mal an.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. Es gibt kein böses Cholesterin. Eine Beziehung zwischen erhöhten Cholesterinwerten und der koronaren Herzerkrankung existiert nicht. Eine Cholesterinsenkung ist oft unnötig und führt zu Organversagen und Krebserkrankungen.
Ja, das sind die Hauptaussagen des Buchs. Die Cholesterinlüge, das Märchen vom bösen Cholesterin, das 2002 erschienen ist. Der Autor, Chirurg Professor Walter Hartenbach.
Das Buch sorgte damals für große Aufregung und auch Verunsicherung und Skepsis bei vielen Menschen, die bei manchen bis heute anhält. Dabei basiert es auf Fehl- und Falschinformationen und wurde durch zahlreiche Studien widerlegt.
Der Zusammenhang zwischen einem hohen LDL-Cholesterin und der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ganz klar belegt, genauso wie die Wirksamkeit cholesterinsenkender Medikamente. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie sich erhöhte Cholesterinwerte senken lassen, würden mich noch die Ursachen interessieren. Also welche Gründe gibt es denn, dass eine Person erhöhte Cholesterinwerte hat?
Das ist eine ganz spannende Frage, ne? Und warum ist das so häufig? Also da gibt es verschiedene Hypothesen dazu. Unser Bauplan, unser Stoffwechsel ist ja Hunderttausende von Jahren, Millionen Jahre alt. Und wahrscheinlich war es vor Hunderttausende von Jahren sogar unter Umständen in bestimmten Lebenssituationen vorteilhaft, hohe Blutfette zu haben. Zum Beispiel als ganz junge Frau in einer Hungersnot war vielleicht das Stillen etwas besser und dann haben die Nachkommen besser überlebt. So eine Arteriosklerose, also die Gefäßerkrankung, spielte in der Evolution des Homo sapiens überhaupt gar keine Rolle. Es haben sich die Faktoren rausgemändelt quasi, die für das Überleben wichtig war. Früher sind wir ja nur 30 Jahre alt geworden. Das heißt, wenn wir unsere Kinder zur Geschlechtsreife gebracht haben, danach sind wir aus Sicht der Evolution nur noch Esser auf diesem Planeten, um es mal hart zu formulieren. Ja, ob man mit 60, 70 oder 80 stirbt, macht sich ja nicht für die Fortpflanzung bemerkbar. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum uns all diese Dinge im Gefäß gar nicht wehtun. Ja, Arteriosklerose hat überhaupt erst vor 5 Jahren oder so weltweit als häufigste, weltweit gesehen, in Industrieländern schon länger, aber weltweit als häufigste Todesursache die Infektionskrankheiten überlebt, was ja die historisch häufigste Todesursache für uns Menschen ist. Jetzt inzwischen ist das weltweit die häufigste Todesursache. Ich hatte eben schon diese Person mit der familiären Hypercholesterinämie angesprochen, 1 zu 250 habe ich gesagt, die haben eine genetische Veränderung an dem Rezeptor, also diese Partikel im Blut, diese Eiweiß-Cholesterin-Partikel, dieses LDL wird von einem spezifischen Rezeptor an der Leber eingefangen. Und wenn dieser Rezeptor nicht gut funktioniert oder zu wenig von diesem Rezeptor da sind, verbleibt mehr LDL-Cholesterin im Blut, es zirkuliert öfter und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Gefäßwand geht und da diese Arteriosklerose verursacht.
Wie ist denn der Zusammenhang mit anderen Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen, auch mit der Schilddrüse?
Ja, da gibt es Zusammenhang. Das ist eine gute Frage. Das gehört immer dazu, dass wir einmal uns diese Dinge angucken. Das ist nicht sehr häufig, aber zum Beispiel kann eine Schilddrüsenunterfunktion auch erhöhte Cholesterinwerte mit bedingen. Eine Sache, die häufig verwechselt wird, wo es eine große Überlappung gibt, aber was zwei distinkte Situationen sind, ist die Fettleibigkeit, also Adipositas. Und Hypercholesterinämie. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt also ganz schlanke Personen mit ganz hohem Cholesterin und es gibt sehr schwere Personen mit niedrigem Cholesterin. Es ist nicht das Gleiche.
Kommen wir zur spannenden Frage, wie kann ich meine Cholesterinwerte senken? Und es gibt ja diesen Mythos, bei erhöhten Cholesterinwerten soll man einfach ein bisschen gesünder essen, mehr Sport machen. So einfach ist es aber wahrscheinlich nicht, oder?
Es ist auch nicht ganz falsch. Also am Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass wir die Zahl auf einem Zettel senken wollen, sondern wir wollen, dass die Person, mit der wir im Gespräch sind, als Therapeutin, Therapeut, dass die keine Ereignisse bekommt. Und insofern ist das Nicht-Rauchen ein Punkt Nummer 1, was man für seine Gefäße tun kann. Es wirkt sich aber nicht, und das muss man verstehen, also aufzuhören mit dem Rauchen, kann man nicht am Cholesterin messen. Ja, das ist aber für die Gefäße gut und verhindert die Herzinfarkte. Dasselbe gilt für die körperliche Bewegung. Also eindeutige Empfehlung für die Bewegung. Anders formuliert, das LDL-Cholesterin ist nicht die richtige Messgröße, um die positiven Effekte von körperlicher Aktivität abzuschätzen. Sie können auch nicht mit einem Maßband eine Temperatur messen und mit einem Thermometer eine Strecke. So kann man das erklären. Deshalb ist trotzdem die regelmäßige Bewegung eine absolute Säule und Bestandteil der ganzheitlichen Prävention, die ich immer verfechten würde. Ernährung ist ein komplexes Thema. Das müssen wir differenziert besprechen.
Das machen wir auf jeden Fall gleich. Gibt es irgendwie so eine Prozentzahl, die man nennen kann, wie viel sich das LDL-Cholesterin tatsächlich senken lässt, dann über die Ernährung als Lebensstilfaktor?
Kluge Frage auch. Das hängt ab und das macht es jetzt leider einen Tick, muss ich Ihnen zumuten, einen Tick kompliziert. Es hängt ab vom Ausgangszustand. Also Extrembeispiel, wenn wir eine Person vor uns haben, die nur vor dem Bildschirm sitzt und aus der Fritteuse lebt. Ja. Und so eine Person stellt die Ernährung um, Bewegung und so weiter, dann sind 20-30% LDL-Senkung möglich. Das ist der, nach meiner Erfahrung, der maximal mögliche Wert. Anderes Beispiel, wir haben einen normalgewichtigen Menschen, der selbst gekochtes Essen isst und die Farbe grün auf dem Teller kennt. Und der stellt seine Ernährung um bis hin zu einer vegetarischen oder veganen pflanzenbasierten Ernährung. Der kann im Mittel 5% nur erreichen. Das ist im Mittel. Mittel bedeutet immer in der Biologie, dass es ein paar gibt, die mehr und ein paar gibt, die weniger stark ansprechen. Das muss man auch verstehen. Im Mittel 5%, das ist in der Regel innerhalb der Schwankungsbreite der Messwerte. Also, wenn jemand sehr hohe Werte hat und schon schlank ist und sich bewegt und einigermaßen vernünftig isst, kann man durch Ernährung leider sehr viel weniger daran drehen, als man denkt. Und insbesondere, was nicht zu empfehlen ist, sind Nahrungsergänzungsmittel, die zum Teil da sehr aggressiv beworben werden. Das ist nicht zielführend.
Bei der Ernährung habe ich eine ganz konkrete Frage zum Ei. Meine Omi, und das ist schon eine ganze Zeit lang her, hat immer gesagt, sie darf jetzt kein Frühstücksei mehr essen, weil sie zu hohe Cholesterinwerte hat. Wie ist es dann mit dem Ei und den Cholesterinwerten? Ist das ein Mythos oder ist da was dran?
Das ist mit Sicherheit in Bezug auf Personen wie Ihre Omi ist das ein Mythos. Das Osterei und auch das Frühstücksei, die sind schon lange rehabilitiert. Wie viel Cholesterin aus dem Darm, also aus dem, was wir essen, tatsächlich ins Blut aufgenommen wird, ist schon ein regulierter Prozess. Da ist ein spezieller Transporter, der das reguliert. Und wie viel Cholesterin im Blut ist, wird nur indirekt über den Darm reguliert, sondern im Wesentlichen über die Leber. Ganz wesentlich über diesen LDL-Rezeptor, über den wir eben schon gesprochen haben. Deshalb werden die Effekte der Nahrung häufig überschätzt. Viele dieser Aussagen sind Beobachtungen und da gibt es zum Beispiel Daten aus Amerika, wenn extremer Eierkonsum dann auch vielleicht mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko assoziiert ist. Und da muss man sich fragen, wer isst denn jeden Tag in so einem Diner in Amerika 7, 8 Eier da zum Frühstück? Das sind dann oft auch Personen, die sonst ein schlechtes Gesundheitsverhalten haben, die rauchen, die auch oft einen niedrigen Sozialstatus haben, wo dann sozusagen immer die Frage ist, ist das ein Indikator oder tatsächlich der kausale Faktor? Deshalb ist das schwierig zu interpretieren. Also ich schließe den Bogen wieder. Wenn man also einmal oder zweimal in der Woche ein Frühstücksei isst, ist das komplett in Ordnung.
Jetzt haben Sie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel bringen nichts, also die kann man getrost weglassen. Gibt es denn konkrete Lebensmittel, auf die man verzichten sollte bei hohen Cholesterinwerten? Ich glaube, frittierte Lebensmittel haben Sie schon mal so ein bisschen jetzt angeteasert.
Insgesamt ist das Essen von schlechten Fetten, und das sind eben Fette aus der Fritteuse, sind ungünstig. Beim hohen LDL-Cholesterin ist, wenn die Energieaufnahme dem Energieverbrauch entspricht, man ein normales Körpergewicht hat, gilt die Faustregel, selbstgekochtes Essen ist besser als das gekaufte, weil es sozusagen aus den Primärzutaten besteht. Wenn die Farbe grün auf dem Teller vorkommt, ist das immer positiv. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, man kann jetzt da selber an der Stelle, wenn man eben das familiär geerbt hat und mit sich trägt, bis zu einem bestimmten Punkt dann auch nicht weiter durch eine Ernährung das beeinflussen. Also nochmal, auch wenn das immer keiner hören will, das Zigarettenrauchen ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist die Bewegung. Beides wirkt sich nicht auf das Cholesterin per se aus, aber auf das, warum wir Cholesterin überhaupt adressieren wollen, nämlich Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. Das sind die beiden Punkte, auf die wir uns fokussieren müssen. Einzelne Ernährungsempfehlungen sind eigentlich nachgeordnet.
Jetzt haben Sie die Bewegung nochmal genannt. Haben Sie da konkrete Tipps für Patientinnen und Patienten mit hohen Cholesterinwerten?
Also das LDL-Cholesterin ist nicht der richtige Parameter, um die positiven Effekte von körperlicher Aktivität zu messen. So, die Empfehlung ist, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, Altersgruppe, Ausgangszustand. Wir sind ein Verfechter des Rezeptes für Sport. Da haben wir auch so einen Vorschlag auf unserer Homepage. Also eine individualisierte Empfehlung für junge Leute, die nicht herzkrank sind. In der Prävention gilt, dass es gut ist, dreimal in der Woche sich so zu bewegen, dass das T-Shirt nass geschwitzt ist. Das ist jetzt mal so runtergebrochen auf sozusagen was man vielleicht umsetzen kann. Wenn das T-Shirt nicht nass geschwitzt ist, ich sag's mal, das ist alles ein bisschen überspitzt. Also Sie dürfen das jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Aber für eine Mehrheit gilt, wenn das T-Shirt nicht nass geschwitzt ist, egal was man für einen Sport gemacht hat, dann zählt's noch nicht im Sinne von einer metabolischen Wirksamkeit. Generell gilt, jede Form von Bewegung ist besser als sich nicht bewegen. Also Treppe statt Fahrstuhl und so weiter, das hat schon tatsächlich einen Effekt. Wenn wir aber in den Bereich kommen wollen, wo wir wirklich metabolisch was messen können, dann sind eben diese etwas höheren Intensitäten zu empfehlen. Und 2 bis 3 Mal pro Woche mit einer höheren Intensität bedeutet eben, dass man auch schwitzt.
Abschließend zu den Lebensstilfaktoren. Wie häufig ist es denn ausreichend, dass man etwas am Lebensstil verändert, also ohne dass man Medikamente einnehmen muss? Und wie schnell stellen sich Effekte denn auch ein? Also wenn ich meine Ernährung umstelle, Sie haben ja gesagt, gerade wenn die Ernährung bisher eher ungesund war, dann kann das schon ein erheblicher Hebel sein.
Also unser Stoffwechsel ist dauerhaft programmiert. Das heißt, wir reden immer über dauerhafte Maßnahmen. Klar, wenn jetzt jemand einen sehr schlechten Ausgangszustand hat und er macht irgendeine Fastenkur und jeder kennt solche Beispiele, jemand hat wirklich gesündigt und macht jetzt irgendeine Entschlackung für 3 Wochen und nimmt 10 Kilo ab und so weiter, dann geht auch mal das LDL-Cholesterin 20-30% runter. Meine Erfahrung ist, dass das nicht der richtige Weg ist. Es ist eigentlich sehr selten, dass das nicht zu einem Jojo-Effekt führt, sondern meine Empfehlung ist immer, Dinge in den Alltag zu implementieren, die dauerhaft umzusetzen sind. Und der zweite Punkt ist, dass wir gerade für die Personen mit den erblich bedingten hohen Cholesterinwerten sehr, sehr gute Medikamente haben. Und ich vergleiche das für unsere Patienten immer so ein bisschen mit dem Zähneputzen. Also einen gesunden Zahn putzen, damit der gesunde Zahn gesund bleibt. Das ist Prävention. Wenn wir ein Loch haben, dann können wir als Ärzte vieles machen, so wie wir als Kardiologen auch helfen können, wenn Verkalkungen da sind, auch gut helfen können. Aber weder der Zahnarzt noch wir als Kardiologen können die Verkalkung, die einmal da ist, oder das Loch, was einmal da ist, wegbürsten. Ja, dann ist sozusagen das Zeitfenster für die Prävention hat sich dann geschlossen.
Jetzt haben Sie gerade die cholesterinsenkenden Medikamente schon angesprochen. Die meisten Menschen, die denken wahrscheinlich als erstes mal an Statine. Die hemmen ja die Produktion von Cholesterin im Körper. Die sind immer noch die Nummer 1 eigentlich bei den Medikamenten. Aber bei vielen Patienten haben die auch einen sehr schlechten Ruf. Können Sie mal für uns einordnen, wie wirksam und verträglich Statine denn tatsächlich sind?
Also, dass wir in den westlichen Ländern und speziell in Deutschland gesund älter werden und es heute ganz selbstverständlich ist, dass Sie 80-Jährige in Sportklamotten auf Bergen treffen, die Bergwanderungen machen, dass wir gesund älter werden, das haben wir ganz wesentlich der Cholesterinsenkung und der Blutdruckkontrolle zu verdanken. Das macht sich messbar bemerkbar. Es gibt kaum was in der Medizin, was so gut untersucht ist wie diese Substanzklasse. Ja, und es gibt Studien, die über viele, viele Jahre in ganz vielen Konstellationen diese Medikamente geprüft haben. Und wir sehen, dass wir eben durch eine Cholesterinsenkung mit Statinen Jahr für Jahr immer dieses Risiko reduzieren können. Ja, die funktionieren so, dass die Cholesterinproduktion in der Leber gehemmt wird und dadurch, das ist der Witz, wird dieser LDL-Rezeptor vermehrt an der Leber exprimiert. Dafür haben vor Jahren Kollegen Braun und Goldstein einen Nobelpreis bekommen für diese Beobachtung. Und dadurch, dass dieser LDL-Rezeptor dann mehr da ist, wird mehr Cholesterin aus dem Blut entfernt. Und das senkt dann diesen LDL-Spiegel im Blut.
Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren in der Forschung auch sehr viel getan und es gibt viele weitere medikamentöse Optionen. Welche sind es denn und wie wirken die? Vielleicht können Sie das einfach erklären.
Wir haben 3 Sorten von Tabletten. Das sind einmal diese Statine und da gibt es ganz viele Sorten inzwischen und viele Stärken. Die hemmen die Cholesterinsynthese in der Leberzelle, dadurch mehr LDL-Rezeptor, weniger LDL im Blut. Die zweite Klasse hemmt die Cholesterinaufnahme im Darm. Das ist das Ezetimib. Das ergänzt sich gut mit den Statinen, weil wir aus der Natur eigentlich so programmiert sind, dass wir unser Cholesterin hochhalten wollen. Und wenn wir Cholesterin in der Leber herstellen oder aus dem Darm resorbieren, dann reguliert sich das gegenseitig. Das bedeutet aber auch, wenn wir beides ein bisschen reduzieren, die funktionieren gut zusammen, diese beiden Medikamente. Deshalb gibt es sie auch als Kombinationspräparate, dass man die Zahl der Tabletten klein hält. Das ist ganz wichtig. Möglichst wenig Tabletten, Kombinationspräparate und morgens einnehmen beim Zähneputzen, gerade für jüngere Leute. Das klappt besser. Das Hauptproblem ist, dass wir Tabletten vergessen. Also Statine, Ezetimib, der Aufnahmehemmer aus dem Darm. Und da gibt es noch eine dritte Sorte von Tabletten. Das ist die Bempeduinsäure. Das ist etwas, was so ähnlich funktioniert wie die Statine, nur mit einem kleinen Pfiff. Das ist nämlich ein sogenanntes Prodrug. Also das Medikament selbst ist nicht wirksam. Das wird im Körper aktiviert und das Enzym, was aktiviert ist, im Skelettmuskel nicht da. Deshalb wurde das insbesondere bei Personen in großen Studien geprüft, die Muskelschmerzen unter Statinen angegeben haben. Und diese dritte Tablette lässt sich gut auch mit Ezetimib kombinieren. Auch da gibt es so eine Kombi, lässt sich aber auch gut mit Statinen und Ezetimib kombinieren, sodass es da drei Tabletten gibt, die man kombinieren kann. Wenn das nicht ausreicht, also für Personen mit sehr hohen Werten oder auch einem sehr hohen Risiko, dann gibt es Medikamente, die man sich unter die Haut spritzt, alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. Und es gibt auch ein Medikament, was man nach einer Aufsättigung nur 2-mal im Jahr gespritzt bekommt. Das sind die sogenannten PCSK9-Hemmer. PCSK9, einfach gesagt, ist ein Regulator von diesem LDL-Rezeptor. Letztlich erhöht man mit diesen PCSK9-Hemmern auch die Anzahl der LDL-Rezeptoren auf der Leberzelle. Und das wiederum führt dann dazu, dass mehr von diesen LDL-Partikeln aus dem Blut in die Leber aufgenommen werden.
Kann man sich das so ein bisschen wie eine Stufentherapie dann vorstellen, dass man sagt, für die, wo vielleicht nicht so sehr gesenkt werden muss, vielleicht erstmal Statine. Und wenn das nicht ausreicht, dann stuft man quasi auf mit den anderen Medikamenten?
Das ist genau wie Sie sagen. Es ist eine Stufen, auch eine Kombinationstherapie. Und das ist geschuldet den Studiendaten, die wir haben, dass wir also wirklich unsere Patienten beraten können und sagen, wir haben wirklich den Beweis dafür, dass das so funktioniert. Und es hat natürlich auch, und das ist ja nichts mit Sparen zu tun, das hat auch Kostengründe. Die, zum Beispiel die Statine, die gibt es schon lange. Da sind die Patente abgelaufen. Die sind sehr, sehr preiswert, die Medikamente. Da kostet eine Tablette 20-30 Cent. Während diese Substanzen, die man sich unter die Haut spritzt, die PCSK9-Hemmer, die sind noch relativ teuer. Die sind zum Teil auch in der Produktion deutlich teurer, sodass man so sagen kann, man beginnt mit den Statinen, kombiniert dann mit Ezetimib und Bempeduinsäure und wenn das mit den Tabletten nicht ausreicht, dann kommen diese PCSK9-Hemmer dazu.
Würden Sie sagen, dass auch heute noch Cholesterinwerte zu wenig behandelt werden, also erhöhte Cholesterinwerte zu wenig behandelt werden? Und falls ja, woran liegt das möglicherweise?
Ja, da ist das Glas halb voll und halb leer. Ich stimme Ihnen zu. Es ist immer noch so, dass es viele Hochrisikopatienten, und das sind ja die, die am meisten profitieren und wo auch klar ist aus Sicht der Solidargemeinschaft, dass es am kosteneffektivsten ist, wenn wir die wirklich senken, dass immer noch 80% nicht so tief gesenkt sind, wie wir das in den Leitlinien seit vielen, vielen Jahren, also nicht etwa neu, sondern schon seit vielen Jahren auf dem Boden von den Studien empfehlen. Das ist richtig. Das ist der negative Teil. Der positive Teil ist aber, dass die Zahl der Patienten, die krank sind, gefäßkrank sind, die überhaupt eine Cholesterinsenkung haben, die hat deutlich zugenommen und dass insgesamt über die Breite die Einstellung auch besser geworden ist. Und das ist auch messbar, dass sich das niederschlägt in unserer Gesundheit als Bevölkerung und beim Einzelnen sowieso. Aber es gibt da noch viel zu tun und es gibt auch für viele bestimmte Situationen durchaus auch noch Bedarf für neue Medikamente.
Wir möchten noch einmal auf unseren heutigen Kooperationspartner hinweisen, Daiichi Sankyo. Unter www.ldl-senken.de/Patientenseite findet ihr hilfreiche Informationen rund um das Thema Cholesterin. Besonders spannend finde ich die Checkliste für den Arztbesuch. Was soll ich mitbringen? Welche Infos braucht der Arzt von mir? Wie kann ich mich vorbereiten? Schaut doch gerne mal rein. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Gibt es zum Ende irgendetwas, was Sie Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten mitgeben möchten?
Ich glaube, wenn gemeinsam mit der Ärztin und dem Arzt in Zusammenschau mit Lebensstil und so weiter der Grund gegeben ist, so eine Tablette einzunehmen. Es ist wichtig, damit Frieden zu schließen. Und da wäre eine Empfehlung, machen Sie es morgens beim Zähneputzen. Stellen Sie sich den Blister mit zur Zahnpasta. Das Wasser ist sowieso vor der Nase. Es ist bei den Medikamenten auch egal, ob Sie das vor oder nach dem Frühstück oder wie auch immer. Über das Zähneputzen denken Sie morgens auch nicht groß nach. Das wird einfach gemacht. Und zack, eine kleine Tablette mit dazu. Und man muss den Tag über nicht mehr dran denken. Das funktioniert gerade für aktive Personen gut und das ist eine Empfehlung, die wir geben.
Ich finde das einen sehr guten Tipp. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das am allerbesten funktioniert. Zähneputzen in der Früh vergesse ich eigentlich nie, weil ich mich da sonst unwohl fühlen würde. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Herr Professor Laufs, vielen Dank. Ich fand es total spannend, habe vieles gelernt. Bin froh, dass das Frühstücksei rehabilitiert ist und finde es total interessant, wie sich die medikamentöse Therapie in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und dass es so viele Möglichkeiten heute gibt, Cholesterinwerte zu senken. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke.
In unserer nächsten Folge geht es darum, wie wir besonders gelenkschonend Sport treiben können. Wir sprechen einerseits darüber, wie Bewegung vor Arthrose schützen kann, aber auch darüber, wie Sport bei Arthrose hilft. Am besten ihr klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr die Folge nicht und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Damit würdet ihr uns einen ganz großen Gefallen tun.
Falls ihr Fragen zum Thema habt oder ein anderes Thema für unseren Podcast vorschlagen wollt, dann schreibt uns wie immer gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!